der Podcast.
Folge 201, Shiit Happens.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Folge, zur ersten Folge mit einer, also einer ersten richtigen Folge mit einer 2 vorne, also eigentlich der zweiten, egal. Herzlich willkommen zu Luke und Hengst, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern in einer heißen Zeit. Und in dieser heißen Zeit begrüße ich in Berlin den Kabarettisten Tillmann. Luke, grüße dich. Tillmann, steckst du immer noch auf der Rolltreppe fest?
Ja, hallo Sebastian, ich melde mich hier von der Rolltreppe am Hauptbahnhof. Nein, also so ist es nicht, aber die sind immer noch, also unverändert seit 2 Wochen. Interessanterweise. Ja, aber das ist Problemlösung auf Deutsch. Also wir haben irgendwas funktioniert vielleicht nicht und dann führen wir es dazu, dass es auf jeden Fall nicht funktioniert.
Das heißt jetzt, es stecken jetzt wahnsinnig viele Urlauber da auf diesen Rolltreppen fest und Johann Wadephul muss Maschinen organisieren, um die Leute da auszufliegen.
So gesehen, ja. Und man muss immer auch vor Bomben, obwohl in Berlin ist ja nur Silvester-Bombenalarm. Also da, ja. Aber ich finde tatsächlich, also ich habe die Nachrichten ja die letzten Tage verfolgt und gedacht, endlich unternimmt mal einer was gegen die ganzen Influencer in Dubai. Und genau. Dann habe ich gedacht, das war vielleicht doch nicht so, ja.
Naja, man weiß es nicht. Also, Donald Trump muss extrem ablenken, offensichtlich, von den Epstein-Files. Ich weiß nicht, was da alles drin steht. Ich weiß auch nicht, welches Land jetzt als nächstes dran ist, weil es ist ja so dieses Venezuela-Ding. Der ist da rein, hat da alles weggepumpt. Selbst Ahmadinejad stand ja offensichtlich irgendwie blöd in der Gegend rum. Und jetzt ist er da irgendwie wieder.
Nee, Ahmadinejad ist momentan noch Schrödingers Ahmadinejad, da weiß man es nicht.
Ah ja, okay, weil ich habe bloß gelesen, dass der wohl auch tot sein soll.
Ja, also der ist ja eher so ein, der war ja immer schon so ein Outsider, den haben die ganzen religiösen Irren nicht ernst genommen. Der war ja eher ein einfach so ein Fundamental, also kein religiöser Irrer, sondern halt so ein Terrorist einfach. Der war ja auch einer der Geiselnehmer in der US-Botschaft 1979.
Ja, genau.
Das heißt, es hätte mich gewundert, wenn der jetzt plötzlich im Palast des Führers auch irgendwie anwesend gewesen wäre.
Naja, also. Sagte Volker Pispers mal, der hat nicht nur einen neben sich stehen, der hat einen vor sich, einen hinter sich und einen über sich stehen. Der ist von Müntefering umzingelt. Aber nur um diesen alten Gag nochmal unterzubringen.
Ja, interessant ist ja eher, also klar, Trump hat ja den Regimewechsel als Ziel ausgegeben, aber das ist ja eher so eine Art, er labert ja gern vor sich hin und weiß nicht, wie man so einen Regimewechsel hinkriegt. Und das ist natürlich ungleich schwieriger, als einfach einen Präsidenten rauszuholen und dann mit dem Rest der Regierung einen Deal zu machen. Das wäre ja das Falscheste, was man hier machen könnte. Und deswegen ist auch...
Ist es quasi ausgemachte Sache, dass das genauso passiert?
Ja, also man muss es fürchten und dann ist natürlich der Rache Tür und Tor geöffnet, dieser ganzen Revolutionsgarden. Also es darf jetzt noch nicht zu Ende sein. Deswegen ist auch dieser Satz von Johann Wadephul ja Blödsinn, wenn er sagt, jetzt muss dringend zu Verhandlungen zurückgekehrt werden. Ja, die hatten ja erstens mal ganz viel Zeit und zweitens heißt Verhandlungen ja immer nur das Thema Atomprogramm. Und das heißt dann wiederum für die iranischen Terroristen, okay, alle paar Jahre sagen wir mal, ja, erstens mal haben wir gar kein Atomprogramm und das stellen wir auch noch ein.
Genau, super.
Und dann sagt der US-Präsident, der jeweilige US-Präsident, also Obama und davor war es ja auch schon Bush, die sagen, ja, okay, das glauben wir jetzt mal und beobachten es aber vielleicht ein bisschen weiter. Die Internationale Atomenergieagentur, die darf ja trotzdem nicht nachschauen, obwohl es im Vertrag steht, den auch Iran unterschrieben hat. Und das heißt, dann würde das Spielchen ja wieder von vorne losgehen. Also dieses Atomprogramm ist erst dann beendet, wenn das Regime beendet ist, weil eine neue Regierung würde das auf jeden Fall beenden, um auch die Sanktionen loszuwerden. Aber das jetzige Regime braucht die und der jetzige Krieg ist der beste Beweis dafür, dass man erst dann sicher ist, wenn man sicher verkünden kann, übrigens, die Atombombe ist jetzt einsetzbar, aber wir haben sie ja trotzdem nicht.
Genau.
Immer dazu betonen.
Ja, ich habe keine Waffe, aber ich werde dich gleich erschießen.
So das Klassische, wie wenn man so in eine Bank geht und in der Jackentasche irgendwie seinen Zeigefinger auf den Bankangestellten richtet, der dann sagt, also, das ist eine nur, Pistole, aber ich sag's nicht.
Ja. Nur, dass die Iraner da halt wahrscheinlich wirklich eine Pistole drin haben.
Ja.
Nein, also zumindest ist wahrscheinlich noch kein Magazin drin, aber
vor allem, also was ja wirklich auch verheerend ist, sind die ist dieses riesige Raketenarsenal. Also das wird ja berichtet, dass selbst der israelische Schutzschirm ja irgendwann brüchig werden könnte oder eben die dortige Schutzmunition ausgehen würde, für die, weil es eben so viele Raketen gibt. Ja, und dazu kommt natürlich, dass jedes Land, was da irgendwie zufällig ungünstig in der Gegend rumliegt, jetzt heute Morgen auch angeblich schon Aserbaidschan.
Oh Gott. Genug Probleme haben.
Aserbaidschan, wie Donald Trump sagen würde. Und also das ist halt auch so eine Taktik. Und wenn jetzt die Iraner, also die Mullahs denken jetzt, oh, in einigen dieser Länder wird es vielleicht jemanden wie Sarah Wagenknecht geben, die sagt, oh, wir werden ja angegriffen, dann müssen wir auf jeden Fall dringend nachgeben und uns auf die Seite des Angreifers
erstmal verhandeln. Verhandeln, und die Angreifer waren ja eindeutig.
Ja, aber das ist ja tatsächlich der Plan. Also die Iraner wollen alle Staaten der Region mit in den Krieg ziehen und das dann umso aussichtsloser machen. Das ist ja wirklich die Strategie von auch nichtstaatlichem Terror. Terroristen wollen immer den größtmöglichen Impact durch Beteiligung aller möglichen. Und die wollen gar nicht unbedingt gewinnen. Die wollen nur, dass alle da irgendwie mitmachen.
Größtmöglichen Schaden.
Schaden, ja. Und es ist ja wirklich, also es gibt ja kein Land, was nicht getroffen wurde in den letzten paar Tagen.
Also Also selbst in Zypern soll ja wohl was eingeschlagen sein.
Zypern, das geht uns als EU natürlich was an, und die Türkei, da weiß man, beziehungsweise da wird noch untersucht, ob das jetzt ein Irrläufer war oder, wie die Iraner selber sagen, es war Absicht. Aber natürlich wollen wir in die Türkei was reinschießen, weil das bedeutet natürlich dann im Extremfall sogar Artikel 5. Und ich meine, die Türkei macht ja doch hat ja in Syrien und woanders auch immer eigenmächtig Militäraktionen gemacht. Da würde ja ein Artikel 5 nicht in Kraft treten, also Beistandspflicht. Aber so ein Angriff ist eigentlich sonnenklar. Und das heißt, die Taktik ist, also die NATO soll uns gefälligst auch noch komplett, also alle NATO-Staaten sollen uns komplett auch noch bombardieren.
Aber so, dann können wir jetzt mal ein bisschen prognostizieren. Das wird ja heute sowieso so ein bisschen der Leitfaden unserer Folge. Was glaubst du, wie das ausgeht? Werden die das Regime beseitigen? Ich meine hier Pahlavi oder wie der heißt, der Sohn vom Schah von Persien, schaut ja schon mit den Hufen. Ich weiß nicht, ob der irgendwas noch zu sagen hat, ob irgendwie die Möglichkeit, also ob das iranische Volk das eine Unrechtsregime durch das andere ersetzen will, keine Ahnung. Aber wird das passieren oder werden die USA wieder frühzeitig ausgeben? Oder ist das Interesse Israels dann doch so groß, dass, komm, mach mal weg da.
Ja, also Israel hat ja auch die ersten Raketen abgefeuert und hatte auch die Ehre, den Führerpalast zu bombardieren. Also das haben ja die USA nicht gemacht. Insofern muss man eben hoffen, dass die Israelis längeres Durchhaltevermögen haben, weil es wäre jetzt nichts gewonnen. Und dazu kommt halt wirklich diese Angriffe auf alle anderen Staaten. Es kann ja auch nicht einfach unbeantwortet bleiben. Also es ist ja wirklich so, es ist ja, nur weil die provozieren wollen, muss man ja nicht sagen, nö, wir lassen uns nicht provozieren. Da sind jetzt zwar irgendwelche Hotels bombardiert und teilweise auch Menschen gestorben, aber lassen wir uns nicht provozieren. Das kann ja nicht die Lösung eines, dann wird nämlich schnurstracks die nächste Rakete dort einschlagen. Also es muss irgendwie weitergehen. Und natürlich kann man auch nicht, die haben ja auch eine Stellvertreterkette schon, für jedes wichtige Amt im Staat ist schon eine Stellvertreterkette definiert worden. Und klar wird jetzt der eine oder andere vielleicht auch nochmal ausgeschaltet, aber man wird nicht alle treffen oder nicht alle jetzt unmittelbar.
Naja, die Frage ist halt, wie groß der Rückhalt ist. Also ich meine, worauf stützen die sich? Stützen die sich auf die Armee oder stützen die sich auf, was muss innerhalb des Landes passieren, damit, also sozusagen, wenn das Regime gewechselt ist, fällt ja der Kriegsgrund weg.
Ja, also gewechselt, das ist ja eben das, also das Regime ist ja nicht, ist ja keine, obwohl es eine Führerkultur war, also auf den religiösen Führer zugeschnitten, war es keine, ist ja nicht unersetzlich, anders als es zum Beispiel Gaddafi war oder auch Saddam.
Oder auch Putin.
Putin, ja, also da kann man dann schon davon ausgehen, dass Putin, einfach weil er auch Angst hat, dann aus dem Weg geräumt zu werden, keine so lange Stellvertreterkette aufbaut oder, also natürlich gibt es verfassungsmäßig dann Stellvertretung durch den Ministerpräsidenten, aber das ist ja eine Marionette. Das ist ja auf jeden Fall einer, den man nicht mal mit Namen kennt, und der kann ihn ja dann ruhig ersetzen, weil der wird dann aber in Iran, das sind ja auch Märtyrer. Also das ist ja auch so, da wurde ja dann so, da hat ja so ein weinerlicher Nachrichtensprecher dann gesagt, oh nein, unser armer Führer. Und nee, er hat sogar gesagt, unser Führer hatte die Ehre, als Märtyrer im heiligen Monat Ramadan, wie hat er es formuliert, in ein neues Leben einzutreten. Ja, das gönnt man ihm ja auch.
Na gut, ich meine, das Problem mit Khamenei hätte sich ja wahrscheinlich eh bald biologisch erledigt, aber...
insofern ist es sogar für ihn noch ein besserer Tod.
Genau.
Also das muss man noch dazu halten, es sind ja auch, es sind Verbrecher, aber es sind auch religiöse Irre, zumindest ein großer Teil von ihnen. Und die haben diese Logik, ja, wir kämpfen ja für Gott. Und das heißt, ich als Einzelner, als auch als oberster Führer, bin ja nur Stellvertreter, also sozusagen Papst.
Das Lustige ist ja auch, dass, sozusagen, im Iran wird ja immer nur Khomeini in Verbindung gebracht. Khamenei ist ja nie öffentlich irgendwie, also so, hatte nie so diese Popularität wie Khomeini. Dabei war Khomeini bloß 10 Jahre, während Khamenei ja das jetzt schon seit 35 Jahren, keine Ahnung. Also der ist ja 3-mal, 4-mal länger im Amt, als es Khomeini jemals war.
Ja, aber das ist halt einfach so ein charismaarmer oder charismaloser Typ, der ja das Glück hatte, also an zweiter Stelle zu stehen und auch die religiösen, also es kann ja nicht jeder aus dieser Führungsklique kann ja religiöser Führer sein, man muss ja Ayatollah sein, anders zum Beispiel als im Katholizismus, da kann ja jeder Depp, du kannst auf der Straße irgendeinen Katholiken ansprechen, männlich unverheiratet und der ist dann plötzlich Papst. Das
Moment,
läuft
nee,
so nicht, in Iran.
Musst du nicht die Priesterweihe haben, bevor du Papst werden kannst?
Nee, die kriegt man notfalls dann. Also die, man ist Bischof von Rom, aber wenn man zu diesem gewählt wird, dann ist noch und kein Bischof ist, dann wird oder Priester und Bischof, diese zwei Weihen braucht man und die würde man aber dann einfach so gratis obendrauf kriegen.
Also hätte Trump doch Papst werden können?
nee, er ist ja schon 3-mal verheiratet und er ist Protestant.
Naja gut, aber das ließe sich ja auch ändern. Ist das mit der Ehe ein Hinderungsgrund?
Vielleicht, wenn es keine katholische Ehe, also das müsste man mal, also lassen wir ihn mal nicht auf dumme Gedanken bringen, sonst fallen die nächsten
Bomben. Ich erzähle das halt bloß immer. Ich erzähle das halt bloß immer im Programm, dass ich sage, es ist technisch gar nicht möglich. So wie es ja technisch gar nicht möglich war, dass er den Friedensnobelpreis an diesem Donnerstag noch hätte kriegen können. Ja, egal.
So, gut. Also das noch dazu und dass eben 1989 beim Tod von Khomeini, dass er da, dass Khamenei da so, also er war ja Staatspräsident, also eigentlich, ja, das höchste weltliche Amt und rückte dann irgendwie auf, weil er zufällig eben auch diese Eignung als Ayatollah hatte, was zum Beispiel der jetzige Präsident nicht hat, der ja noch lebt er ja. Und deswegen, das ist mehr oder weniger ein Zufalls, so eine Angela Merkel unter denen.
Genau.
Und umgekehrt könnte man sagen, Pahlavi, das ist dann der Friedrich Merz. Ja, der war dann im Exil in den USA, das stimmt ja für Merz auch. Genau. Ist eigentlich der wartet drauf, dann endlich mal wieder mit 100 Jahren an die Macht zu kommen. Ja.
Wir werden es sehen. Also wie gesagt, ich hoffe, dass, also ich als alter Pazifist hoffe natürlich immer, dass die Handlungen so schnell wie möglich eingestellt werden, aber halt ohne dass das nichts nützt, wenn du
ja, also es ist natürlich so ein leichter Reflex, aber man muss schon sagen, also Kriegsziele, wenn Kriegsziele legitim sind, zum Beispiel in einem Verteidigungskrieg oder in einem Krieg, um die Atombombe abzuwenden, dann sollten die Kriegsziele auch erst erreicht sein, bevor es zu Ende ist. Und wie gesagt, das ist sonst ein endloses Spiel. Wenn man sich die Tagesschau vor 20 Jahren anguckt, die läuft ja immer und kann man auch runterladen, der Streit um das iranische Atomprogramm, das ist wirklich eine Never-Ending-Story und die endet wirklich erst dann, wenn Demokratie einzieht, weil in Demokratie würde von sich sagen, wir brauchen die gar nicht und wir wollen auch diese Scherereien nicht haben. Klar, der Schah, oder es ist ja kein Schah, sondern nur der Kronprinz gewesen und er sagt ja auch, ja, ich will ja nur Übergang machen und ich will ja
natürlich.
Natürlich, also das weiß man nicht genau, was man von dem halten soll. Es gibt ja auch andere Oppositionsgruppen, es gibt so eine Exilpräsidentin, die ist dann eher von der, die nennen sich Volksmujahedin, also das ist dann eher so, ja, marxistisch, teilweise auch, also die mehrere von denen tragen auch Kopftuch, aber halt auch sehr weit hinten, also das ist so ein bisschen so, aus den 70er Jahren, der romantisierte Islam zusammen mit dem Marxismus, also ich glaube,
Romantisierter Islam.
Ja, das ist halt, also das, diese Befreiungsbewegung letztlich damals gegen den Schah, und die gibt es halt immer noch, und die sind heute ja gegen die Mullahs, aber eben auch gegen den Schah-Sohn. Die werden aber, das ist ja, sie fallen wahrscheinlich unter die 5%-Hürde. Also ich denke schon, dass der Pahlavi am aussichtsreichsten ist.
Wenn es zu einem Nachfolger kommt,
wenn es zumindest,
noch hat Iran ja einen Präsidenten.
Ja, und wenn das keinen mehr hat, dann müsste es eine Wahl geben, und die jetzige Verfassung sagt halt, dass der Wächterrat natürlich nur Kandidaten zulässt, und so war es ja immer. Die Wahl selber war hundertprozentig frei, auch im Parlament, alles super frei, aber wer antreten darf, das bestimmen wir. Solange dieses System an sich funktioniert, man muss natürlich, die müssen ja jetzt erstmal den obersten Führer wählen, dazu müssen diese Geistlichen zusammenkommen, und die werden sich auch überlegen, ob sie das jetzt groß bekannt geben oder ob sie vielleicht per WhatsApp eher einen Führer bestimmen.
Na, oder so wie wir, per Videokonferenz.
Ja, so.
Nicht schön, schön verstreut im Iran irgendwo.
Ja, also das wird sicher jetzt noch länger andauern, diese Kampfhandlungen. Ja, ist halt so, aber ich drücke die Daumen.
Wem auch immer.
Naja, es gibt schon.
Apropos Friedrich Merz und amerikanisches Asyl, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Friedrich Merz hat ja jetzt neulich vor der CDU gesprochen, also das war jetzt noch bevor er nach Amerika geflogen ist, und hat Trump imitiert. Hast du das gesehen?
Ja, auch gar nicht so schlecht, gell?
Wollte ich gerade sagen, ich war richtig ein bisschen beeindruckt. Also das grenzt ja schon an Humor, was der da gesagt hat, weil er gesagt hat, ich habe ihm die Zahlen genannt, und wenn ich jetzt bei ihm bin, dann werde ich ihm das nochmal grafisch darstellen, wo jeder sofort wusste, was er meint. Also der Mann im Fach Humor gar nicht so untalentiert.
Ja, also man muss immer auf, aber das ist ja Merzens Kernkompetenz, Sachen zu sagen, die stimmen, aber die vielleicht nicht der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten, wie zum Beispiel das Thema Brot in Angola im Hotel oder das Thema die Favelas in Belém in Brasilien.
Ja, gut.
Das, es stimmt ja alles, aber der Kanzler sollte einfach das unter drei, wirklich unter drei sagen, also so, dass es auch nicht rausdringt. Und genauso, wenn das wird Donald Trump sicher zugespielt worden sein, die entweder, ja, Trump respektiert ja auch Leute, die dann ihm Kontra geben, also zum Beispiel der New Yorker Bürgermeister, ja, der durfte ihn, ja, sag ruhig Faschist zu mir, ich find's geil. und so ähnlich könnte auch, ach cool, du hast mich gut nachgemacht, also das wär auch denkbar.
Naja, er hat ihn ja nicht beleidigt. Also er hat ihn sehr unterschwellig beleidigt, aber er hat ihn nicht beleidigt.
Also nicht, also beziehungsweise so, auf keinen Fall so, dass es für ihn als Beleidigung klingt, ja.
Genau.
Deswegen, ja, also der Besuch war ja wohl anscheinend ganz glimpflich, und es gab ja dann zwangsweise auch ein anderes großes Thema, über das dann ja geredet wurde.
Ich bin ja, also er hat ihn ja irgendwie, also Trump hat ja wohl Merz als großen Führer bezeichnet. Ich weiß nicht, ob er da wieder irgendwas verwechselt hat, aber er wird nicht Führer gesagt haben. Führer. Wahrscheinlich, er wird Leader oder sowas gesagt haben, aber ich fand es schon, ja, also der Besuch war komplett sinnlos eigentlich.
Ja, also ja, der Luftraum hätte auch bei uns geschlossen sein können, das wäre kein Verlust gewesen, aber ja. Aber muss
dann
halt
hätten die lieber, dann hätten die lieber, wie heißt eigentlich, hat der Kanzler eine eigene? Nee, die chartern sich dann immer irgendwelche Bundeswehrmaschinen, oder gibt es sowas wie die Air Force One in Deutschland? Gibt es nicht, nee, es gibt keine spezielle Kanzlermaschine.
Das weiß ich gar nicht, also es gibt so 3, 4, 5 Maschinen, und die haben natürlich dann unterschiedlich schnell Zugriff. Also wenn der Bundespräsident verreist, dann hat er auf jeden Fall den ersten Zugriff, der Kanzler, dann eben der Rangfolge im Kabinett, also der Vizekanzler darf dann auch, und wenn keine Flugzeuge mehr übrig sind, dann muss man einfach so bei der Bundeswehr anrufen und irgendwie Maschine nehmen.
Oder halt mit der Lufthansa.
Das im Extremfall auch auf Linie, ja. Das ist auch schon passiert, gerade wenn irgendwelche größeren Konferenzen sind, und man soll ja auch nicht das ganze Kabinett in ein Flugzeug packen, wissen wir aus Polen. Also das, aber, und dann kommt es ja immer drauf an, ja, wir haben hier 5 Flugzeuge stehen, jetzt kommt der Bundespräsident und sagt, ich hätte gern Flugzeug Nummer 1, oh sorry, nehmen Sie doch, wir raten ihnen davon ab, weil da fehlt ein Flügel und irgendwie der Propeller ist angefressen und da sind Mäuse im Gehäuse und so weiter. Und dann sagt er, ah, das Flugzeug ist, ach, das geht auch nicht, das haben wir irgendwie schon, da haben wir einen Schlüssel verloren. Also so, das sind dann die wahren Probleme, wobei jetzt schon länger nichts mehr in den Medien auftauchte an Flugproblemen.
Wahrscheinlich, weil es nicht interessant ist.
Ja, nicht mehr, genau. Also,
ich würde mal sagen, Probleme gibt es ohne Ende. Wir reden ja hier von der Bundeswehr, aber es ist, glaube ich, einfach nicht interessant.
Aber man kann sich ja den Namen dieser wichtigsten Regierungsmaschine, Konrad Adenauer, kann man sich ja deswegen so gut merken, weil er mit dem Flugzeug das Baujahr gemeinsam hat.
Genau.
Ja. Und ich finde, Adenauer passt auch nicht. Man müsste so eine Maschine eher Strauß nennen, nach einem flugunfähigen Vogel.
Wow. Ich dachte, du meinst jetzt Franz Josef. Aber okay.
Oh nein, bitte nicht Gags erklären. Das machen wir in einem anderen Podcast mal. So.
Das verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Okay.
Apropos Gags. Ich hatte eigentlich geplant, dir zu erzählen, dass das dich ja gar nicht so interessiert, dass dir also der Nahe Osten bar rein und bar raus geht.
Ich bin so froh, dass du es nicht gemacht hast.
Worauf du dann hättest erwidern können, oh Mann.
Das war die letzte Folge von Lucke und Hengstmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja.
Weißt du, was du auch hättest sagen können?
Bitte nicht.
Oh Jemeni.
Abu, da, ich lasse das weg. Ich lasse das weg. Es ist völlig egal. Das ist, diese Gags galt im Kabarett schon in den 80er Jahren als veraltet. Aber es ist egal. Wir kommen zum eigentlichen Thema und zwar zum Wichtigsten, was im Moment im Weltgeschehen los ist. Und zwar die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Es wird spannender und spannender und spannender. Mhm. Ich glaube, die müssen einfach noch mehr Umfragen machen. Weil ich habe das Gefühl, mit jeder Umfrage, die die machen, wird der Abstand zwischen den beiden kleiner.
Ja, aber so, das war ja vorherzusehen. Und jetzt ist die letzte Umfrage von letzter Woche, und wahrscheinlich werden diese Woche auch keine neuen Umfragen mehr veröffentlicht. Zumindest die ARD macht es auf gar keinen Fall.
Es gibt da eigentlich dieses komische Gentleman's Agreement, dass man eine Woche vor der Wahl keine Umfragen mehr veröffentlicht.
Also das gab's.
Da hält sich aber keiner mehr dran, inzwischen habe ich das Gefühl.
Ja, also die ARD hält sich dran. Das ZDF hat einmal den Sündenfall begangen, 2013, und hat also 3 Tage vor der Wahl 2013 hat sie gesagt, die FDP ist sicher im Bundestag mit 5,5%. Ja, was kam dann? 4,8. Genau. Also genau das war, eigentlich müsste man als
das,
FDP
was du letzte
das
Woche
ZDF
schon
verbieten müsste. Ja.
Das sind sie ja auch gerade dran. Also stimmt. Alle. Ja, kurzer Schlenker, die ARD hat ja gestern bekannt gegeben, dass One, ARD Alpha und noch
und Tagesschau 24.
Die 3 Spartenkanäle werden eingestellt. Und ich glaube, Tagesschau 24 könnte dich treffen. Also emotional. Aber ansonsten ist es ja relativ irrelevant. Ich fand Alpha nicht ganz. Aber man geht ja jetzt dazu über, den öffentlichen Rundfunk immer weiter runterzufahren. Insofern, dass man sagt, die AfD wirkt nicht. Die AfD wirkt extrem. Das hat Gysi ja schon vor 15 Jahren erklärt, dass die Linke halt unglaublich wirkt, weil diese Drohkulisse, die Linke damals, oder war es noch die PDS? Ich weiß es nicht. Weil sie die aufbauen konnten, auch gerade was Mindestlohn und so weiter betrifft, obwohl die gar nicht an der Macht war, wirkten die genauso wie die AfD jetzt wirkt. Wir haben so niedrige Flüchtlingszahlen wie, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr. Wir haben den Sozialstaatsabbau, dann wie gesagt jetzt Reduzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das sind ja alles Ziele, die originär die AfD fordert. Und die Angst vor der AfD ist so groß, dass man das jetzt alles erstmal lieber macht.
Ja, und trotz allem, das Grundübel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja nicht die Programmvielfalt, sondern das ist einfach die Bürokratie. Und der Aufwuchs, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Geld übrig, was machen wir? Ach, da schaffen wir mal eine neue Stelle oder 3 oder 4. Und das sollen Leute, sollen Redakteure sein, die sich, die dann auch zum Beispiel Tatortfolgen kuratieren und sagen, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir mal ausnahmsweise abwechslungsreich Lars Eidinger zum Täter machen. Das hatten wir ja noch nie. Oder wie wenn wir mal, was weiß ich, also sozusagen, ich habe sozusagen.
Da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema, Lars Eidinger.
Letzten Sonntag eine Folge gesehen und ach übrigens, die Idee können wir doch einfach nochmal machen. Dann haben wir in einem Jahr wieder die Folge und so weiter. Und solche Idioten werden ja, nennen sich ja Redakteur, obwohl sie genau dafür da sind, das zu drehen, was es schon gibt. Und deswegen ist diese sind Fernsehfilme auch so beschissen, weil nichts gewagt wird. Und genau. Wenn man die streichen würde und sagen würde, so, Filmfirma, mach mal, dann wäre es auf jeden Fall besser. Das heißt, da könnte man auf jeden Fall schon mal sparen. Natürlich muss immer so ein Sender auch da, ja, was weiß ich, zusammenarbeiten, aber nicht so mit so einem allmächtigen, ja, obersten religiösen Führer, also nennt sich dann Redakteur, der sagt, nein, also ich will unbedingt das sehen, was ich schon kenne oder was die Leute schon kennen, weil man die eigenen Zuschauer ja für Idioten hält, dass sie was anderes gar nicht aushalten. Also ja, da muss man sagen,
Ich muss allerdings zur Ehrenrettung der Redakteure an der Stelle sagen, die meisten Zuschauer sind auch Idioten.
Ja, das trifft sich ja. Das ist ja oft das Problem, dass die Regierenden, also im Fall des öffentlichen Rundfunks, eben diese Kaste von mächtigen Leuten und Redakteuren, dass die oft ja deckungsgleich sind mit dem Volke, mit dem Pöbel. Und deswegen nützt all das Jammern nichts, weil der gemeine Zuschauer findet Lars Eidinger eben geil.
Genau, obwohl er jetzt eine neue Frisur hat.
Außer wenn man von einem Degen getroffen wird, dann vielleicht reduziert sich der Fankreis um eins.
Ein bisschen Schwund ist ja immer. Ja. Also, letzte Umfrage für Baden-Württemberg ist von gestern, im 4.3. Mhm. Auftrag der Bild-Zeitung. Das klingt schon mal nach Qualität. Fast so schön wie von News am 29.1. Von Insa. Auch dazu muss ich nicht viel sagen.
Aber immer wieder tust. Also
ich habe ja nichts gesagt.
Seit Anbeginn des Podcasts kommt der Name Insa immer wieder vor. Und
Forsa bin ich auch großer Fan.
Ich weiß. Aber es geht ja schon darum, das muss man immer betonen, die sind repräsentativ, sonst dürften sie sich nicht so nennen.
Aber
die haben eine Berechnungsmethode und die wollen auch so nah wie möglich am Endergebnis dran sein. Die wollen nicht irgendwelche Fake-Zahlen da ausdenken.
Also, laut dieser aktuellsten Umfrage, falls ihr euch das mal wahlrecht.de kann ich euch immer wieder empfehlen, da sind alle Umfragen gebündelt. Also 27% CDU, Grüne 24%. Also es scheint jetzt wieder ein wenig wegzudriften. Aber es sind alle Parteien, die da stehen, sind sicher im Landtag drin. Also SPD bei 9, FDP bei 6, Linke bei 6, AfD bei 20. Mhm. Also es sieht nach Schwarz-Grün aus im Moment. Also die Frage ist ja überhaupt neu. Wird es Schwarz-Grün oder wird es Grün-Schwarz? Das ist ja die einzige Frage, die sich, glaube ich, noch stellt, oder?
Ja, also die CDU will zwar lieber eine Deutschland-Koalition, aber dafür fehlt ja dann wirklich die Mehrheit. Also das kann man vergessen. Das wäre die behaupten das immer und sagen, ja, wir wollen die Grünen endlich mal auch wieder loswerden. Und das wird aber nicht passieren. Also dazu kommt, dass eine Zweier-Koalition ja immer stabiler ist als eine Dreier. Also da wird es tatsächlich langweilig und spannend gleichzeitig. Ja.
Na, warte mal ganz kurz. Du musst ja bloß mal rechnen. Also AfD und Grüne hätten zusammen 44%. Die Linke. Scheiße, die Linke habe ich vergessen. Ansonsten hätte ich gesagt, würde es reichen, aber die Linke. Also müssten ja AfD, Grüne und Linkspartei wären ja dann in der Opposition und dann sind wir ziemlich genau bei 50%. Und das reicht dann eben nicht mehr.
Ja.
Da müsste entweder die FDP oder die SPD noch amtlich zulegen. Aber das glaube ich nicht, weil ich weiß nicht, warst du jetzt in letzter Zeit mal in der Heimat, wie es so schön heißt?
Ja, gelegentlich, ja.
Die Wahlplakate von Cem Özdemir sollen ja wohl alles darstellen, nur nicht, dass er Mitglied der Grünen ist.
Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Sowas gibt es immer wieder, wenn eben starke, entweder amtierende Ministerpräsidenten, die verstecken ihre Partei grundsätzlich. Also in Brandenburg, der Wojtke, der findet seine eigene Partei ja auch meistens bekloppt und versteckt die. Also das ist ganz üblich.
Das kann man sich zum Beispiel bei dir ja gar nicht vorstellen, ja, dass du deine eigene Partei bekloppt findest. Aber egal.
Ja, so gesehen, ich würde auch ein Plakat wie Özdemir machen, wo einfach groß... Also Lucke und wählt mich und ja, ich finde einfach diese Kampagne ganz cool. 2Ö, 2,6.
So.
Ja.
So.
Oder Sö, H2Sö.
Auch nicht schlecht.
Ja, wenn ihr mal eine Sonderfolge aus der Türkei macht, heißt sie H2Sö. Nee. Oder aus Schweden, geht auch.
Ja, das wäre eher, weil müsste ja H2Sü dann heißen. So, jetzt haben wir alle Buchstaben-Klischees hier. Du bist ein H2Sö mit so einem Strich durch. Also, egal.
Schweden gibt es kein durchgestrichenes O, das gibt es nur in Dänemark und Norwegen.
Ah ja, okay. Dann machen wir es halt aus Norwegen.
Ja.
So.
Was sagst du? Wer hat die Nase vorn am Ende in Baden-Württemberg?
Ich bin dem Ländle gegenüber, bin ich immer so ein bisschen skeptisch.
Ja.
Wobei ich habe ja zurzeit sehr viel mit Menschen aus dem Schwabenlande zu tun. Also mit dir jede Woche mindestens einmal. Ich bin ja jetzt, singe ja jetzt auch wieder in einem Chor und die Chorleiterin ist ja auch emigrierte Schwäbin. Allerdings nicht nach Berlin, sondern nach Magdeburg, die liebe Marlene. Ihr sprecht ja beide eigentlich fast schon Hochdeutsch, aber trotzdem hört man ja so einen leichten Einschlag, hört man ja immer noch durch. Und dadurch habe ich mich in letzter Zeit viel mit dem Schwabenländle beschäftigt und ich, also pass auf, meine Prognose ist, dass Herr Hagel, wie heißt er?
Hagel,
genau, der wird der neue Ministerpräsident einer schwarz-grünen Koalition werden. Das Wahlergebnis wird, die CDU wird so 3-4% vor den Grünen liegen.
Ach so, echt?
Ja, das ist meine Prognose.
Also meine Prognose ist, dass es am Ende fast gleich auf ist, vielleicht sogar die gleiche Zahl an Mandaten, aber dann käme es halt wirklich auf die reine Stimmenzahl an und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Grünen am Ende so 0,2 da vorne liegen, weil eben die Aufholjagd so ist in den letzten Wochen und weil es eben auch zum Beispiel von Seiten der SPD-Wähler noch eine leichte Tendenz zu Grünen geben könnte. Vielleicht sogar, wenn wir Glück haben, von Seiten der Linkspartei Wähler, wobei das ja alles auch, ich meine, das passt, das ist ja sowieso auch so ein Kulturbruch, wenn die Linkspartei in den Landtag von Baden-Württemberg kommt, in einen Landtag eines Landes, dessen Motto schaffe, schaffe, Häusle baue und nicht wie das Motto der Linkspartei rumliege.
Hallöchen.
Und auf Vermieter schimpfe. Das ist eigentlich die leistungsfeindliche und also möglichst alle sollen ja dieses
Grundeinkommen. Aber faule Säcke gibt es auch in Baden-Württemberg.
Ja, und die sind jetzt ab jetzt auch vertreten im Landtag, wobei die AfD natürlich auch faule Säcke sind, ist ja klar. Aber also das, ich finde, und das ist auch, ja, das ist leider so, man muss es zugeben, die Linkspartei ist in den letzten 2 Jahren viel attraktiver geworden für arabische Milieus, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aus bestimmten Gründen und zwar nicht aus besonders menschenfreundlichen Gründen. Ja, das ist leider so, das ist halt dieser Antisemitismus, dass der auch zieht. Und natürlich dieses, ja, wie du sagst, also die 5% Faulenzer gibt es ja überall. Naja, also das wäre natürlich, also ich würde mich sehr freuen, wenn da noch 1% zu den Grünen wandern würde.
Das ist schon klar, aber es geht nicht darum, worüber du dich freuen würdest, sondern was deine Prognose ist.
Ja, also ich denke schon, die Linkspartei kommt in den Landtag, allerdings knapper als erwartet.
Und die Rest wählt die Grünen. Das heißt also, deiner Meinung nach haben wir den ersten türkischstämmigen Ministerpräsidenten Deutschlands bald.
Ja.
Okay. Würde mich freuen, aber meine Prognose sieht anders aus.
Ja, okay.
Ich bin jetzt kein Mitglied im Cem Özdemir Fanclub, aber ich sag mal so, es gibt Schlimmere.
Ja, und
zum Beispiel der Habeck, der mit seinem Heizungsgesetz.
Ja, also, übrigens, das ist ja auch wieder so ein Thema. Also super Timing von der Bundesregierung, von Katharina Reiche. Letzte Woche.
Wer?
Oh, jetzt wird wieder Gas eingeführt. Oh. Und dann heißt es, jetzt gucken wir doch mal, gehen wir mal kurz an die Börse und gucken nach dem Gaspreis. Ups! Also
ja,
ausgerechnet
mal.
Letzte Woche dieses Gasgesetz zu machen, das ist unglaublich.
Die Gasspeicher sind ja leer, ne? Das ist ja, wie hieß denn das, was wir jetzt im Februar und Ende der Januar hatten? Wie hieß denn das?
Winter,
ne? Ja. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern, aber ja, klar sind die Gasspeicher leer. Was habt ihr denn gedacht?
Naja gut, das ist ja der...
Ja, letztes Jahr um die Zeit waren die voller. Ja, da hatten wir auch keinen Winter.
So, das stimmt und so ist es ja auch. Die Schwankungen orientieren sich ja auch an den Durchschnittstemperaturen und die sind nun mal niedriger gewesen dieses Jahr. Es ist ja um 4 Tage versetzt, der gleiche Zeitplan wie beim Ukraine-Krieg vor 4 Jahren. Am 28. Februar hat der Krieg begonnen, aus ganz anderen Gründen und mit ganz anderen, ich meine, es geht ja, das Gas existiert ja, nur es gibt diese dumme geografische Besonderheit mit der Straße von Hormuz, wo man wunderbar quasi alles beschießen kann, was da durchfährt. Also die Schiffe wären ja startklar von Saudi-Arabien und von den Emiraten aus, aber das geht halt jetzt nicht. Und das sind diese Flüssiggastanker, die wir ja vor 4 Jahren mühsam sozusagen, wo unsere Terminals dann gebaut wurden an der Küste. Also im Grunde, es könnte ja auch sein, dass das in wenigen Tagen wieder weitergeht. Aber im Moment, ja. Und trotzdem, also man sieht halt, sowas kann immer wieder passieren. Und dieses, anscheinend ist Katharina Reiche wirklich ja so eine Gas-Lobbyistin, die also das, was sie macht, dann wirklich sehr erfolgreich gemacht hat. Also sie hat ja die gesamte zumindest CDU-Bundesregierung, aber auch die SPD, davon überzeugt, dass man das jetzt unbedingt machen muss.
Genau, ja. Naja, wir sind uns ja relativ sicher, dass wenn die Regierung Merz scheitern wird, und das wird sie so sicher wie das Amen in der Kirche, die Frage ist ja nur wann, dass Katharina Reichelt ja dann auch in ihren alten Job zurück muss.
Genau.
Also die wird ja kein, egal welche Regierungskonstellation danach kommt, und wir sind uns alle relativ sicher, die CDU wird auf jeden Fall beteiligt werden, die wird ja auf keinen Fall Wirtschaftsministerin
auf
bleiben.
Auf keinen Fall, die ist ja ein Totalausfall. Also es gibt ja in nicht in jeder Wahlperiode, aber ja, so Moment, alle drei, vier Wahlperioden gibt es ja in der Mitte auch immer so eine Kabinettsumbildung, wo dann geflissentlich ein paar Leute entsorgt werden. Da wäre sie sofort dabei.
Ja, Moment. Das ist ja kein Argument. Jens Spahn ist ja auch immer noch Fraktionsvorsitzender. Also das zählt, glaube ich, nicht. Ich glaube, was zählt... Also, ich meine, sie erfüllt ja mehrere Quoten. Das darf man nicht vergessen. Deswegen ist sie das. Mhm. Sie ist irgendwie Frau und sie ist halt irgendwie aus dem Osten. Und das ist, glaube ich, also sie ist quasi die Merkel von Merz. So. Das, was Merkel damals unter Kohl war, ist ja jetzt die Reiche unter Merz.
Ja. Und sie ist ja auch eine neue Lebensform, sie ist ein Roboter. Also das ist ja auch eine Minderheit.
Gut, das war die Merkel auch. Also das ja, ist ja, stimmt. Das macht ja keinen Unterschied. Ja.
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 Naja, und deswegen, also ich fände das Gerechteste oder das Gemeinste ihr gegenüber könnte sein, dass man sie dann nach ihrer Amtszeit einfach verpflichtet. So, wir haben hier einen neuen Job für dich, du wirst jetzt Lobbyistin für Wärmepumpen. Du musst jetzt Wärmepumpen verkaufen.
Naja, ich könnte mir aber vorstellen, wenn die genug zahlen, dass sie das machen würde. Weil ich
ja,
glaube,
dann ist die Ideologie plötzlich weg.
Ich meine, die ist mit KT zusammen. Ich meine, also jetzt mal, also die scheint ja überhaupt keine Schmerzgrenze zu haben.
Ja. Ja. Wobei der ja auch, es ist ja immer so, den hat man früher scheiße gefunden, und wer dann irgendwie lang genug aus der Politik raus ist, der hat auch einen anderen Blick. Der war früher einfach ein Selbstdarsteller, ein arroganter Wichtigtuer und ein schmieriger Typ. Auch die Frisur war ja indiskutabel, und plötzlich war die weg und wurde ihm, glaube ich, aberkannt. Ja? Und
genau.
Das ist schon einer, dem kann man heute auch wieder zuhören. Ja,
ach, was heißt zuhören? Ich habe eine Zeit lang diesen Podcast gehört, den er mit Gysi, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, den er mit Gysi zusammen hat, Gysi gegen Guttenberg oder wie der heißt. So drei, vier Folgen war das ganz interessant so mal, aber dann hast du alles gehört.
Ja, das mag schon sein.
Also,
und da wäre ich aber dann auch wieder auf, da würde ich auch klare Sympathien hegen für einen von beiden, und das wäre nicht Gysi.
Ah, okay. Ja, naja, Gysi kann ich langsam nicht mehr hören, das ist halt das Problem. Ja, also er erzählt ja doch immer das Gleiche.
Ja. Eigentlich müsste mal wieder eine Alterspräsidentenrede halten, wo keiner zuhört, wo er alles sagt, was er immer schon...
Also da war ich wirklich das erste Mal in meinem Leben von jemandem so richtig enttäuscht. Aber so richtig. Also wo ich so da... Ich habe gedacht, so jetzt hier war... Nee.
Aber es ist im Grunde der Donald Trump der deutschen Politik. Also immer die Redenrekorde, längste Rede ever und so weiter. Und möglichst inhaltsleer, möglichst meandernd. Ja.
Egal.
Bevor wir jetzt noch schlimmer werden in unseren Vergleichen.
Ja.
Gysi mit Trump verglichen, ja. Also ansonsten, was ist noch? In Brandenburg gibt es jetzt bald eine neue Regierung. Endlich, da warten wir schon ein bisschen drauf.
Wieso Dietmar Woidke ist da im Amt und alles andere ist da irrelevant?
Im Amt, ja. Und interessanterweise bleibt ja dieser parteilose Minister Krumbach, der bisher Finanzminister war, der bleibt im Kabinett.
Ach. Aber auf Seiten der SPD dann, oder wie?
Ja, im Kontingent, beziehungsweise ja, also die CDU kriegt jetzt drei Ressorts. Ja. Das, was die hat ja ungefähr die Größe vom BSW von damals, und deswegen der Rest halt bleibt halt bei der SPD. Und er hat ja einen jetzt ersetzt. Der Bildungsminister ist weg von der SPD und jetzt ist Krumbach ist jetzt Minister für Infrastruktur, okay.
Also er ist auch nicht mehr Vizeministerpräsident. Nee,
Vize wird natürlich der Redmann von der CDU, Innenminister.
Also mag der. Woidke den oder was? Sonst hätte der den noch
ersetzt. Oder es war die Zusage beim Fraktionswechsel, weil die andere, die zur SPD-Fraktion gegangen ist und parteilos ist, ist ja die Vizepräsidentin des Landtages und die hat man ja vor der Abwahl geschützt, also die hat ihren Posten und dann hat er vielleicht es ist natürlich ein sehr teurer Preis für so einen Überläufer, aber das ist
ja
auch
wollte
nicht
ich gerade sagen, da hätte ich mich anstelle der Genossen innerhalb der Fraktion und bei uns in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, da sind das 8 Leute, 8 oder 7, da wäre es egal, aber da sind ja schon ein paar mehr.
Man hätte als Kompromiss den auch zum Staatssekretär machen können, vielleicht wäre das auch gegangen, also der musste auf jeden Fall irgendwas kriegen. Und das ist, ich meine, in Israel wird sowas ja auch immer gemacht, deswegen gibt es in Israel so viele ressortlose Also Minister, wie der Spiegel immer in solchen Fällen sagt, Minister ohne besondere Aufgaben, aber eigentlich heißt es für besondere Aufgaben.
Also so Lothar de Maizière-mäßig.
Ja, und da, ja, die müssen noch eingebunden werden, müssen halt einen Kabinettsrang haben, damit sie wichtig sind. Und das ist dann eine ganz übliche Form der Ranschaffung von Stimmen. Naja, und jetzt gibt es aber, also der eigentliche Shootingstar der Brandenburger Regierung ist nach Woidke der Ex-Innenminister und jetzt künftige Arbeitsminister René Wilke. Und der hat eine interessante Karriere, der war Bürgermeister von Frankfurt-Oder, Mitglied der Linkspartei, ist dort ausgetreten und ist dann im letzten Jahr als parteiloser Innenminister auch auf SPD-Kontingent in die Regierung gegangen, hat gesagt, ja, ich bleibe parteilos und dann natürlich ein paar Wochen später, hallo, ich hätte gerne mein Parteibuch. Naja, und jetzt wird er sogar als Kronprinz gehandelt. Das heißt, er hat in dieser Partei noch nie ein einziges Plakat geklebt. Und da würde ich mich auch ein bisschen verarscht fühlen als zweite Reihe. So, ja, da gibt es ja ein paar andere, die auch gern den Woidke beerben würden. Aber der Wilke hat den Vorteil, er hat jetzt, das ist ja immer so, dass heutzutage ja alle Ressorts noch schön mit Namen ausgeschmückt werden. Der hat jetzt tatsächlich 6 Zuständigkeiten. Er ist Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration. Also 6 und mehr hat auch, es gibt ein paar Landesminister in anderen Ländern, die haben auch 6, aber also das ist wirklich das absolute noch
Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, weil als Sven Schulze aus Heteborn als der Ministerpräsident geworden ist, hat er unserem Finanzminister alles übergeholfen. Der hatte aber, glaube ich, nur 4 Ressorts. Also hat Michael Richter unser Finanzminister. Loser,
natürlich,
klar. Er hat gerade mal 5. Also das geht. Ja, das macht man heutzutage so nebenbei.
Ja, und interessant ist auch, also das ist jetzt, es wird so genannt als inoffizieller Nachfolger von Regine Hildebrand, die das ja auch war, aber die hatte damals nur 4. Die hatte Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. Und jetzt ist es interessant, dass es in Brandenburg seit 2019 keine Frauen mehr gibt. Also kein Frauenressort. Das gibt es in keinem Kabinettsposten.
Warum? Weil die Frauen in Brandenburg komplett gleichberechtigt sind und man das im Prinzip nicht mehr machen muss.
Ja, ich finde das tatsächlich sogar sehr gut, weil Frauen sind ja immer Teil von Ressorts, die auf Versorgung aus sind, also Gedöns, ja. Und es gibt das, was jetzt wie ist denn das jetzt? Frauen. Die Karin Prien macht das ja jetzt.
Ja, ja.
Die ist ja gleichzeitig noch Bildung und eben Familie, also. Bis letztes Jahr hieß es für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und es sind 4 Posten, 3 von den 4 Posten kosten ja Geld. Die sind irgendwie, da muss man Gruppen unterstützen, die also Senioren sind Rente und dann Familien müssen auch was kriegen. Jugend muss, oder Bildung kostet ja auch. Und Frauen sind immer ein Fremdkörper in all diesen gemischten Ressorts gewesen, weil Frauen, da geht es ja eher darum, Frauen zu aktivieren im Arbeitsmarkt. Eigentlich müsste das Frauenressort immer auch schon von Anbeginn im Arbeitsressort gewesen sein, damit es heißt, ja, wir wollen hier, wir brauchen, es gibt einfach zu viel Arbeit, als dass die alle zu Hause bleiben. Und da finde ich es nur konsequent, wenn man jetzt sagt, also dann schaffen wir es auch ganz ab, weil in diesen Versorgungsressorts haben die nichts verloren.
Ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach ist ja, das driftet jetzt gerade ein bisschen sehr ab, aber ist ja die ganze Struktur des Feminismus nur darauf angelegt, sich selbst abzuschaffen. Dass man das alles nicht mehr braucht. Und das wäre ja auch gut.
Ja, so. Und dazu kommt ja auch, also Frauen sind ja immer, wenn irgendwelche gesellschaftlichen Gruppen erwähnt werden, die man fördern muss, sind Frauen ja immer die einzige Gruppe, die keine Minderheit ist. Alle anderen, genau. Rentner, Jugendliche, Asylbewerber oder überhaupt Ausländer, sind ja immer eine Minderheit. Und das passt also auch aus dem Grund nicht, weil es geht nicht darum, dass man sozusagen...
Was Frauen aber sind im Gegensatz, also oder was Frauen gemeinsam haben mit diesen Ressorts, sind halt, sie sind immer noch eine diskriminierte Gruppe innerhalb dieser Gesellschaft.
Und in vielen Bereichen unterrepräsentiert, ja.
Genau. Naja. Herzlich willkommen bei Loke und Hengstmann, dem Feminismus-Podcast mit den beiden weißesten, heterosexuellsten Cis-Männern, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Ja, das ist ja auch nicht verboten.
Genau.
Nun, so. Also in 2 Wochen ist dann die Vereidigung, also da lässt man sich noch ein bisschen Zeit und dann gibt es eben...
Ist ja auch nicht nötig.
Rot-Schwarz. Und jetzt habe ich noch eine kleine Bestätigung für dich von der letzten Folge. Wir sprachen darüber, über Autokennzeichen.
Ja.
Und du hattest 2-mal recht mit der Aussage, dass Zwickau die kleinste Stadt ist, die nur einen Buchstaben als Autokennzeichen hat.
Ich wollte gerade sagen, die haben wir, glaube ich, noch 35 oder so, ne? Oder 50? Haben die 50?
Und es gibt nur noch zwei andere Städte, die auch, nur noch eine andere Stadt, die auch keine Großstadt ist, nämlich Gera, auch genau. Mit einem Buchstaben.
Wobei die aber, als sie den Buchstaben kriegten, noch eine Großstadt waren, ja. Das muss man dazu sagen.
Zwickau war zu DDR-Zeiten auch eine Großstadt. Und jetzt
waren die über 100.000, ja?
Ja, oh, okay. Und Plauen, im Vogtlandkreis mit dem Kennzeichen V, ist die kleinste Kreisstadt, die eine, also nicht P, sondern F, nee, V, Vogtlandkreis, die auch keine Großstadt ist, also die kleinste dieser. Und auch Plauen war mal Großstadt, allerdings vor dem Krieg.
Ah ja, okay.
Also das ist interessant.
Stimmt, Zwickau war Großstadt, ja, du hast völlig recht.
Zwickau war und du hattest damit vollkommen recht, als ich dich da ausgefragt habe. Da bin ich sehr stolz auf dich.
Und ja, was mich jetzt aber, weil ich da auch nochmal drüber nachgedacht habe, welche Buchstaben sind nicht besetzt? O zum Beispiel ist nicht besetzt, ne?
Ja, weil man es mit einem Kreis verwechseln kann und I, weil es stimmt ja nicht, dass es ein Strich ist, weil diese Schriftart ist ja mit Serifen.
Ja, hatten sie aber, hatten sie damals noch nicht.
Ja, das stimmt. T und U also sind T, nicht besetzt.
T, glaube ich, ist nicht besetzt, weil es einfach keine Stadt gibt.
Und Q auch noch, genau. T, doch, es gäbe Trier und andere Städte gäbe es auch.
Ja, also, könnte man machen. Ja,
könnte man machen, aber wobei, die haben sich das jetzt da angewendet.
Also Ulm ist ja auch tatsächlich, hätte ich auch tatsächlich
also
überlegt.
Wenn jemand von euch das weiß, warum diese Buchstaben verwaist sind, dann schreibt uns das bitte.
Genau, das ist ja auch ein sehr interessantes Thema hier.
Nee, also es gibt ja Sachen, die weiß keiner oder die weiß vielleicht irgendeiner, der mal in irgendeinem Archiv verschüttet wurde und den könntet ihr mal ausgraben und uns das mitteilen. Das würde uns interessieren.
Schreibt an luke@hengstmanns.de oder luke.hengstmanns.de hier auf unserer Homepage unter dieser Folge, könnt ihr gerne kommentieren.
Ja, und ich habe noch eine kleine Meldung zum Schluss. Genau. Irgendwie eine Schlagzeile, die man manchmal so bei Spiegel Online liest, hieß Juli C. traut sich das Amt der Bundespräsidentin zu. Also wo ich denke, was ist denn das für eine
interessant. Warte. Dann steht morgen in der Zeitung, dass ich mich nach dem Duschen abgetrocknet habe, oder was?
So, ja. Also ich weiß nicht, du traust dir wahrscheinlich das Amt auch zu.
Und, natürlich traue ich mir. Ich traue mir auch das Amt des Bundeskanzlers zu.
Ja, natürlich. Aber ehrlich gesagt, Juli C., das ist auch so typisch, diese Gutmenschen, die sind absolut fantasielos. Wen die immer, ach, Juli C., wo man denkt, lies doch mal die letzten 4 Jahre durch, die ganzen offenen Briefe von Sarah Wagenknecht, da steht immer Juli C. mit unten drunter. Genau. Das heißt, nach Steinmeier brauchen wir jetzt nicht dringend noch eine Bundespräsidentin, die das angeblich früher mal falsch gemacht hat und vielleicht geläutert ist oder vielleicht auch nicht, aber das ist für mich keine Denkerin, die so dumm
hast du jemals was von ihr gelesen?
Natürlich nicht.
Ich auch nicht. Deswegen,
das ist der letzte Rotz.
Weiß ich nicht, ich habe es nicht gelesen.
Ich behaupte es jetzt einfach mal. Bitte,
kennst du jemanden, der es gelesen hat?
Wenn ja, würde ich sofort die Freundschaft... Nein, also das so nicht, aber es ist mir auch egal. Und ehrlich gesagt, die sollte sich das nicht zutrauen. Und da muss ich wirklich sagen, diese Großspurigkeit, natürlich, das war im Rahmen eines Interviews. Man kann sich ja die Fragen dann auch nicht aussuchen und das wird dann zur Schlagzeile, aber...
Naja, natürlich, die Frage, trauen Sie sich das Amt der Bundespräsidentin zu? Warum sollen die da Nein sagen?
Ja, und das ist immer das sicherste Zeichen dafür, dass man es auch nicht wird. Naja, also wie gesagt, man kann einfach ein bisschen nachdenken, bevor man offene Briefe unterschreibt. Und,
wer darf Kandidaten aufstellen?
Jedes Mitglied der Bundesversammlung, also auch Einzelne.
Also das heißt, das BSW könnte theoretisch eine Kandidatin aufstellen?
Ja.
Dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Sarah Wagenknecht Juli C. aufstellen wird.
Nee, ich glaube, die hält sich selber für, ja, das weiß ich nicht, aber...
Selber wird sie sich nicht aufstellen, weil sie würde ja dann verlieren.
Nein, aber die Juli C. gilt ja eher so als ja, grün, linke,
na, aber sie hat,
woke.
Ja, aber...
Oder als Ostdeutschland-Versteherin eigentlich wäre es dann schon wieder...
Genau.
Naja, mal sehen. Also das ist jedenfalls alles sehr unappetitlich, weil es halt so eine Mischung ist aus, ja, diese Osttümelei, obwohl sie ja aus dem Westen kommt, aber so, und natürlich, ja, Russlandfreundlichkeit. Dann lassen wir es damit mal bewenden, weil wir haben schon genug Weltkonflikte jetzt hier
besprochen.
Wir sprechen jetzt nicht über Melania Trump, die den Weltsicherheitsrat geleitet hat.
Doch, da müssen wir ganz kurz drüber reden. Entschuldige bitte. Warum kann die Frau des US-Präsidenten den Weltsicherheitsrat leiten?
Das geht, also jedes Mitglied einer Delegation, einer diplomatischen Delegation darf alles. Also darf quasi für dieses Land sprechen. Man muss akkreditiert sein.
Das ist sie offensichtlich, warum auch immer.
Genau, aber das in den ersten Jahren gab es auch schon immer mal wieder so Frauen, die oder überhaupt Delegationsmitglieder, die so irgendwie da zufällig blöd rumstanden und dann hielten die halt vor der Vollversammlung die Rede, weil die anderen gerade auf dem Klo waren oder was auch immer. Also das ist formlos möglich. Und es ist zwar selten natürlich, dass auch Staatschefs, das ist glaube ich in der Geschichte vielleicht ein, zweimal vorgekommen, beim Irakkrieg gab es eine Sitzung, die vom Chirac geleitet wurde. Und es ist ja immer so, der Weltsicherheitsrat hat ja 15 Mitglieder, davon die 5 Ständigen und 10 Nichtständige, die alle 2 Jahre wechseln. Und dann in jedem Monat nach englischem Alphabet wechselt der Vorsitz. Und der Vorsitz in diesem Jahr, in diesem Monat, März, ist bei den Amerikanern, also United States. Und das im letzten Monat war es natürlich das United Kingdom nach dieser Rechnung. Und dann geht es irgendwann wieder bei A los. Und die... ja, wie gesagt, die darf das und das hat aber bisher noch keine First Lady sich getraut, aber ja, Juli C. Melania traut sich die Leitung des Weltsicherheitsrats zu und es war so ein Special-Thema, so das Thema Kinder in Konflikten und ja, I love children, children throughout the world suffer from wars, so, dieses dumme Geschwätz und es ist wirklich, also diese Weltsicherheitsratssitzungen sind auch unfassbar langweilig, weil dann alle 15 Botschafter lesen ein vorbereitetes Statement ab, wie schlimm Kinder in Kriegen behandelt werden und dann the meeting is adjourned und dann wird ein Hammer gehauen und dann ist die Sitzung beendet. Also da ist jetzt nichts, war das jetzt keine Abstimmung oder sowas. Das ist sehr stark
ritualisiert oder wie?
Ritualisiert und es war ja auch keine Abstimmung, aber es ist wirklich, selbst wenn es hoch hergeht, ja, selbst wenn also wirklich alle sich die Köpfe einschlagen, wird alles immer schön vorbereitet vorgelesen, am Schluss abgestimmt, Handzeichen und dann ist es meistens ja 14 gegen 1 oder was. Also, und dann, wenn es ein Veto ist, ist es abgelehnt. Ja, also das ist im Grunde, da konnte sie nicht viel falsch machen, aber es ist trotzdem reichlich lächerlich, dass sie jetzt
also
die große
Diplomatin ist. Also nicht nur lächerlich, ich finde, also der Weltsicherheitsrat ist ja aufgrund der Vetomächte, ja, also da kommen ja nie irgendwelche Resolutionen zustande, weil immer einer dagegen ist. Ja.
Aber sie sind sich immerhin einig, dass Kinder in Kriegen schlecht dran
ja,
sind. Das ist doch ein
aber,
gutes...
Das ist ja quasi noch eine Schippe auf die Lächerlichkeit dieses Gremiums an sich drauf. Ja.
Ja, also, aber vielleicht wollte Trump diese Leitung machen und ist dann eben wieder stecken geblieben auf dem Weg nach oben.
Ich dachte jetzt, egal. Das war Folge 201 von Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspolitik-Podcast mit Augenzwinkern. Wir hören uns am, wenn ich das jetzt richtig sehe, am Montag wieder, weil wir etwas Dringendes besprechen müssen. Es wird nicht lange dauern. Weil ich halt Schwabenländle, ja, also obwohl das jetzt den Badensern gegenüber auch wieder unfair ist, dass ich immer Schwabenländle sage, das ist natürlich unfair, da gibt es auch Badenser. Ich hoffe, es hört uns keiner.
Oder Gelbfüßler, wie man sie noch abwertender nennt.
Ja, da kennst du dich besser aus, keine Ahnung. Gott sei Dank keine Hallenser. So.
Ja.
Ja, in dem Sinne, schöne halbe Woche, Tillmann, wir hören uns am Montag.
Bis dann, Sebastian. Tschüss.
Bis dann, tschüss.